Potamologie. Das ist die Wissenschaft, die sich mit der Erforschung von Flüssen befasst. Und heute Morgen sind wir alle so kleine Potamologen und machen genau das. Wir erforschen einen Fluss. Und zwar erforschen wir den wichtigsten Fluss der Welt. Die Aare. Nein, natürlich nicht die Aare. Übrigens, auf diesem Bild da ist wirklich die Aare so schön. Sieht die aus, das ist das Meiringen bei der Aarenschlucht. Kann ich wärmstens empfehlen. Aber es geht tatsächlich um einen noch wichtigeren Fluss heute, nämlich der Fluss von Gott. Auch genannt der Fluss vom Leben oder der Fluss vor Gerechtigkeit. Diesen Fluss wollen wir heute zusammen so ein bisschen anschauen. Und wir machen das, wie man es in der Potamologie so macht, indem wir so verschiedene Aspekte von diesem Fluss untersuchen. Das Erste, was wir anschauen müssen, ist das Ziel. Jeder Fluss hat immer ein Ziel, wo er herläuft. Oder das ist so ein bisschen, hat der Fluss an sich, er bewegt sich irgendwo her. Und jeder Fluss hat auch eine Quelle. Irgendwo entspringt der Fluss. So das wollen wir zusammen anschauen. Und selbstverständlich das Wasser. Wie ist das so zusammengesetzt, das Wasser? Oder bei Aare ist es so ein kristallklares Gletscherwasser. Beim Rhein eher so eine dreckige Kloake. Wie sieht das aus beim Fluss von Gott? Nützt ja auch nichts, dass die Aare nachher in Rhein fließt. Hilft vielleicht ein bisschen, aber, genau. Und das Letzte, da kann ich mich noch gut erinnern, als ich selber im Gymi HGO hatte, haben wir auch Flüsse angeschaut. Wir haben immer vor allem das Flussbett untersuchen. Auch das wollen wir anschauen. Wo fließt der Fluss da durch? Wie sieht das aus dort, wo der Fluss drüber abfließt? Das sind also die vier Sachen, die wir heute machen. Wir schauen an, wo entspringt der Fluss? Wo fließt der Fluss her? Was ist das Wasser in diesem Fluss? Und wie sieht das Flussbett aus? Jetzt, warum machen wir das? Wir sind doch hier im Gottesdienst, nicht irgendwo in einer Vorlesung. Der Fluss von Gott, wenn wir den verstehen, wenn wir die Aspekte an diesem Fluss verstehen, dann beantwortet uns das ganz viele, ganz schwierige Fragen. Eine Frage, die uns das beantwortet, ist zum Beispiel, wie sieht es eigentlich aus mit dem Verhältnis von, was muss ich machen und was macht Gott? Und eine andere, auch ganz spannende Frage, die das beantwortet, ist, warum hasst Gott eigentlich unsere Gottesdienste. Aber bevor wir dorthin kommen, fangen wir ganz vorne an. Wir schauen die Stelle an, die wir vorhin schon gehört haben, Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Was sagt uns die Stelle über den Fluss? Das Erste, was da relativ klar ist, auch wenn es sehr ein bildlicher Text ist, ist schon mal die Quelle. Der Fluss geht aus vom Thron von Gott. Der Fluss entspringt bei Gott selber. Also das heisst, bei Gott und beim Lamm. Das Lamm ist Jesus, dort kommt der Fluss her. Also das ist schon mal die Quelle. Und dann wird aber beschrieben, wie der Fluss von dort rausfließt, weiter durch die Stadt. Und er kommt irgendwo her, es wird nicht genau gesagt, wo er her fließt, aber es wird doch gesagt, was der Fluss macht. Also für was? Dass er fließt, nämlich er bewässert sogenannte Bäume vom Leben. Und die Bäume vom Leben, die haben Früchte und Blätter, und die Blätter, die dienen zur Heilung der Völker. Und auch sehr kompliziert und bildlich, aber eigentlich ist es ganz simpel. Der Fluss entspringt der Quelle bei Gott. Und dann fließt er mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Zweck. Und der Zweck ist schlussendlich die Heilung der Völker. Wir sehen das auch an anderen Stellen noch deutlicher. Zum Beispiel kommt der Fluss auf dem Garten Eden vor. Dort entspringt er in Eden bei Gott und fließt dann durch den Garten raus in die Welt. In die Welt, zu den Völkern. Und auch im Hesekiel, der hat so eine Vision von einem Tempel. Und dort sehen wir nochmal genau das Gleiche. Der Fluss, wo er beschrieben wird, der entspringt im Allerheiligsten bei Gott und fließt durch den Tempel raus in die Welt. Das heisst, der Fluss, wenn wir das mal in unserer schönen Grafik eintragen wollen, entspringt bei Gott und fließt dann weiter raus in die Welt, schlussendlich zu den Völkern. Also die Bewegung ist von Gott her zu den Völkern. Das meint vor allem die Leute, die nicht zu Gottes Volk selber gehören, also einfach in die Welt zu den Menschen. Sonst müsste ja der Fluss so gar nicht fließen, sonst könnte es ja auch ein Teich sein bei Gott. Aber es ist eben ein Fluss, der bringt etwas von Gott raus. Er bringt einen Weg von Gott in die Welt, zu den Völkern. Das ist also schon die Bewegung, die wir sehen, von Gott zu den Völkern. Also Quelle und Ziel eigentlich schon mal so ganz grob bestimmt. Jetzt gehen wir weiter. Johannes 7. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das ist ganz eine spannende Stelle, weil das zeigt eigentlich, oder vorher hat man sagen, ja, der Fluss, das ist so etwas Abstraktes oder wieder ein theologisches Konzept, das wir da untersuchen. Irgendwo im Jenseits gibt es den Fluss, der da fließt. Aber wir sehen, der Fluss, der hat ganz viel mit uns zu tun. Wir als Gläubige sind wie einbezogen in das Geschehen von diesem Fluss. Zuerst mal bezeichnet eigentlich Jesus sich selber als die Quelle vom Fluss. Das haben wir vorhin schon gesehen, oder? Der Fluss geht aus von Gott, vom Lamm. Also hier wieder, Jesus tritt auf und sagt eigentlich, der Fluss geht aus von mir. Kommt zu mir zum Trinken. Und dann passiert aber etwas ganz Spannendes, nämlich sagt er, wer glaubt, von dem seinem Leib werden auch Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also irgendwie kommt der Fluss oder die Quelle von diesem Fluss in uns hinein. Und wir selber werden zu denen, aus denen der Fluss fließt. Das ist natürlich nicht, weil der Fluss plötzlich wirklich von uns aus wird fließen, weil wir da irgendwie gleichgestellt sind wie Gott, sondern wegen dem Geist. Das interpretiert Johannes später und sagt, das ist wegen dem Geist, der ausgegossen wird. Der Heilige Geist in uns ist schlussendlich die Quelle vom Fluss. Wenn wir das bildlich wieder darstellen, könnte man das ungefähr so aufzeichnen. Oder wir sind hier und wir haben den Geist Gottes. Wenn der in uns ist, dann fließt das Wasser auch aus uns raus. Nicht aus uns, sondern aus dem Geist, der in uns lebt. Und so können wir das Ganze ein bisschen verstehen. Also jeder Gläubige ist auf eine Art Person und in dieser Person gibt es eine Quelle von dem Wasser, das aus ihm raus fließt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo die Quelle in euch so aufgebrochen ist, wo das hat angefangen rauszusprudeln, das Wasser so. Manchmal ist es ja nicht ganz einfach bei vielen, gerade die schon mit dem Glauben sind aufgewachsen, ist das eher so eine dynamische Bewegung gewesen oder immer ein bisschen mehr und man weiss gar nicht so einen bestimmten Moment. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe wirklich recht so, in relativ kurzer Zeit ist das bei mir passiert, sagen wir so. Und ich kann mich sehr gut erinnern, was vorher war und wie sich das verändert hat, was nachher war. Ich werde euch das so ein bisschen veranschaulichen. Vorher könnte man sagen, wie so wie eine Art ein leeres Glas gewesen. Ich habe natürlich dann nicht gesagt, ich bin ein leeres Glas. Oder es ist nicht so, dass mir mega schlecht wäre gegangen. Aber im Vergleich oder von meiner Einstellung her ist es so gewesen. So ein leeres Glas und was das heisst, ist eigentlich, ich schaue immer überall, gibt es da irgendetwas, wo mir so ein bisschen auffüllen könnte? Wo mir irgendetwas geben könnte? So zum Beispiel, gute Noten in der Schule, oder? Das gibt mir so ein bisschen Anerkennung, da kommt auch ein bisschen Wasser in mir rein, super, und dann geht es nicht lang, dann ist es wieder fort, und dann brauche ich wieder irgendetwas Neues. So. Und das ist wie so der Zustand, wo die Menschen immer so ein bisschen drin sind, nicht weil sie unglücklich wären oder so, das wollte ich mit dem nicht sagen, ja, dann nicht Christ ist unglücklich, gar nicht. Aber so der Zustand ist, wir sind wie ein Glas und wir sammeln Wasser, wir brauchen wie das Wasser. Das gibt eben verschiedene Quellen, Anerkennung, Liebe, Erfolg, was auch immer, Geld. Das sind so die Sachen und wir suchen das und immer wenn ein bisschen reinkommt, dann haben wir ein bisschen etwas davon, schön, und dann ist es aber auch gleich wieder weg und dann brauchen wir wieder etwas Neues. Jetzt, was ist bei mir passiert, wo ich zum Glauben gekommen bin? In relativ kurzer Zeit hat sich das Glas gefüllt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war eine wunderbare Zeit gewesen. Das ist so, wie lange, ich weiß nicht, sicher ein halbes Jahr oder ein Jahr so, hat es wie gedauert, so, oder bin ich immer mehr erfüllt worden. Und das ist ein bisschen schwierig für uns als Christen, um das vorstellen, aber ich kann mich wirklich daran erinnern, es ist sehr krass und irgendwie unvorstellbar ein bisschen. Wie plötzlich ich kann es gar nicht so genau sagen, was es eigentlich war. Aber irgendwie habe ich etwas bekommen, was mir gefällt hat. Das ist in ganz vielen Bereichen von meinem Leben plötzlich ist es nicht mehr so wichtig gewesen, ob ich jetzt da der Beste drin bin, ob ich jetzt das und das habe. Weil irgendwie bin ich von irgendetwas anderem erfüllt worden. Von dieser Quelle, von dem lebendigen Wasser, das da in mir aufgebrochen ist, bin ich erfüllt worden und so zu einem erfüllten, vollen Glas geworden. Und wisst ihr, was ist näher passiert? Nichts. Ich war ein erfüllt volles Glas. Schön. Es ist ja voll. Es ist ja nichts mehr reingekommen. Ich bin wie erfüllt. Voll. Es ist nichts mehr passiert. Und ich habe mich daran gewöhnt. Oder? Ja, ich würde jetzt, wenn ich zurückschaue, nicht sagen, es ist irgendwie wieder weniger geworden. Überhaupt nicht. Aber einfach auch nicht mehr. Ich bin ja schon erfüllt. Was soll denn noch mehr kommen, irgendwie? Und der Punkt ist aber, der wirklich, wenn ich zurückschaue, der wirklich schöne Teil von meinem Glaubensleben war eigentlich das erste halbe Jahr. Ist eigentlich das Erfülltwerden. Ich habe das Gefühl, das ist viel schöner als das Erfülltsein. Vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu, wo sich mein Crush endlich für mich entschieden hat. Ist das wunderschön gewesen. Das war so ein Highlight von mir. Und mittlerweile ist immer noch so, ich bin immer noch sehr zufrieden damit, aber es ist nicht mehr so krass irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also, das wirklich Schöne ist doch dann, wenn man etwas neu überkommt. Und nachher ist es da, das ist gut, aber das erfüllt einem wie nichts, weil man ist ja schon voll. Man ist erfüllt, aber das wirklich Schöne ist doch dann, wenn man erfüllt wird, dann, wenn es mehr wird. Und ich glaube, genauso ist es auch ein bisschen beim Christsein. Das wirklich Schöne, zumindest wenn ich zurückschaue, ist der Moment, wenn etwas mehr dazukommt. Und dann irgendwann hat man sich daran gewöhnt, öffnet man halt ein volles Glas. Sind wir vielleicht alle schön volle Gläser, oder? Wunderbar. Aber so der beste Moment ist eigentlich vorbei. Es ist so ein bisschen wie ein Glas voll Wasser und das Wasser da drin stirbt langsam ab. Aber es heisst ja nicht in der Bibel, wir sollen ein Glas sein, in dem hier das Wasser umherschwappt. Sondern wir sollen einen Strom, aus uns soll ein Strom von lebendigem Wasser fließen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen lebendigen und totem Wasser? Das ist wirklich ein Ausdruck. Also es gibt einen Unterschied. Es gibt totes und lebendiges Wasser. Ich habe hier totes Wasser mitgenommen, um das mal zu zeigen. Das Wasser in diesem Glas ist tot. Das Wasser in diesem Krug ist ebenfalls tot. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt hier irgendwo lebendiges Wasser zu sehen. Lebendiges Wasser wäre, wenn ich jetzt hier von diesem Krug ein bisschen drin leere, dann wird es für einen kurzen Moment lebendig und dann stirbt es wieder. Wisst ihr, was lebendiges und totes Wasser ist? Genau. Lebendiges Wasser ist Wasser, das fließt. Sobald es stehen bleibt, ist das Wasser tot. Also wenn die Bibel von lebendigem Wasser redet, ist dann meistens grundsätzlich einfach auch mal fließendes Wasser. Und wenn das Wasser tot ist, das kommt weniger oft vor, dann meint es Wasser, das nicht fließend ist. Wir sehen in der Bibel auch immer wieder Beispiele für das. Wenn zum Beispiel das Dorf ist, ganz wichtig, dass es in einem Fluss ist, weil es soll in lebendigem Wasser sein, nicht in totem Wasser. So, einfach als Beispiel. Der Unterschied zwischen totem und lebendigem Wasser. Und wir sollen also lebendiges Wasser sein. Das heisst fließendes Wasser und nicht stehendes Wasser. Jetzt, wie machen wir das so als Glas? Es ist irgendwie noch schwierig, jetzt da plötzlich irgendwie lebendiges Wasser zu haben oder irgendwie wieder, ja, dass da wieder lebendiges Wasser reinkommt. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie das Wasser wieder lebendig kann werden, wie man wieder neu kann erfüllt werden. Was denkt ihr, wenn man das so anschaut? Wie könnte mehr Wasser in das Glas kommen? Wie könnte von diesem Glas Wasser fließen? Relativ einfach, indem man Wasser wieder ausleert. Das ist die Art und Weise, wie Ströme von lebendigem Wasser von uns fließen können. Wir kommen da später noch darauf zurück. Jetzt habe ich aber ganz viel von Wasser geredet und ich glaube, jetzt ist höchste Zeit, um mal zu schauen, von was ist eigentlich die Rede. Oder super, ganz viele schöne Bilder, Metaphern, aber um was geht es eigentlich? Jesus bezieht sich auf verschiedene alttestamentliche Stellen, wo er sagt, aus dem seinem Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Eine ist die da hier, Jesaja 58. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Was könnte jetzt also das Wasser sein? Hier ist die Rede von jemandem, der Gutes tut, der Gerechtigkeit lebt. Und der wird nachher beschrieben als eine Quelle vom lebendigen Wasser. Also eine Wasserquelle, wo es nie an Wasser fehlt, also eine Quelle, wo das Wasser daraus fließt. Das ist jemand, der gerecht lebt, jemand, der gut lebt. Und genau das ist auch in anderen Stellen immer wieder mit dem Wasser gemeint. Das Wasser ist Gerechtigkeit. Oder vielleicht, wenn man es noch genauer, oder nein, nicht genauer, allgemeiner ausdrücken will, dann könnte man sagen, das Wasser ist das Gute, das kommt von Gott und in die Welt fließt. Also, wenn ich etwas Gutes tue anderen, dann ist das gemeint mit dem Wasser, das da fließen soll. Das ist, man könnte auch vielleicht sagen, der Segen, wo Gott in die Welt lassen fließen. Das ist gemeint mit dem Wasser. Und das macht auch Sinn, oder, wenn man sich vorstellt, wieso sollte ein Strom ausgehen von Gott in die Welt raus. Was will Gott mit der Welt? Er will Segen verbreiten in der Welt. Und das ist das, was das Wasser schlussendlich darstellt. Es stellt die Güte dar, die ausgeht von Gott in die Welt. Wenn wir das System da so ein bisschen anschauen, dann finde ich das recht beruhigend irgendwie. Weil ich komme eigentlich noch nicht wirklich gross vor in diesem System. Und das ist schon mal sehr gut. Sondern die Quelle von diesem Wasser ist Gott. Die Güte, die soll fließen zu den Völkern in die Welt, die kommt von Gott. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Der Segen kommt von Gott, nicht von mir. Ich muss das sagen, nicht produzieren. Ich muss nicht Gerechtigkeit produzieren für die anderen. Ich muss nicht gute Taten produzieren für die anderen, sondern das Wasser, das fließt aus einer Quelle und die Quelle ist Gott, nicht ich. Das ist schon mal sehr schön. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, ja gut, wenn Gott die Quelle ist, das Wasser ist seine Güte und das fließt zu den Menschen, welche Rolle habe ich eigentlich noch in dem Ganzen? Und das kann man jetzt natürlich hier schon raten. Wir sind natürlich das Flussbett. Wir sind eine Art, der Bereich, wo das Wasser durch fließt zum Ziel. Das Wasser entspringt, die Güte, die Gerechtigkeit, die entspringt bei Gott, fließt durch uns durch in die Welt. Also wenn man sich fragt, ja, was machen wir, was macht Gott? Gott macht eigentlich alles, Gott produziert das Wasser und dann fließt es aber durch uns durch. Gott nutzt uns quasi so ein bisschen als der Wasserleiter, oder? Als eben das Flussbett, um sein Segen in die Welt zu bringen. Die letzte Woche im Schriftöffner waren, oder? Wir haben das eigentlich genau dann, das gleiche Prinzip, das wir haben angeschaut. Gott nutzt Menschen, um sein Segen zu verbreiten in der Welt. Und das ist genau das. Der Segen kommt von Gott, aber er will die Menschen nutzen, damit er in die Welt rein kann, fliessen. Genau. Darum ist das die grosse Frage, die wir uns jetzt natürlich müssen stellen. Wie können wir denn so ein gutes Flussbett werden? Wie können wir das Segen, das von Gott kommt, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, gut fließen in die Welt? Und ich möchte euch zwei so Sachen mitgeben, wie wir möglichst gute Flussbetter können sein. Das Erste ist, wenn man sich vorstellt, Jesus sagt, von meinem Leib, oder also von mir werden Ströme von lebendigem Wasser fließen und auch von dem, der glaubt, dann meint es natürlich jeder Einzelne von uns. Aus jedem Einzelnen von uns fließt so ein Strom. Aber es meint eben auch von ihm selber, von seinem Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und was ist sein Leib? Paulus nennt der Leib von Christus die Gemeinde. Und hauptsächlich, also der Strom vom Wasser fließt zu jedem Einzelnen, aber noch viel mehr fließt der Strom aus uns als Gemeinde. Jetzt, was ist da der Unterschied? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, hier noch ein wunderschönes Bild aus dem Berner Oberland. Das ist im Haslital. Ich glaube, viele von euch sind schon dort gewesen. Gemeindeferien, sie glaube auf dem Hasliberg mal, das ist dort. Und wenn man das so anschaut, und das finde ich das Faszinierendste an diesem Tal. Das ist übrigens das Tal, wo die Aare durchfließt. wenn man das Tal hinterher fährt oder läuft, dann sieht man auf der Seite überall die Felswände. Man sieht es hier so ein bisschen auf dem Bild. Es hat unzählige Wasserfälle. Also überall, wenn da durch links, rechts kommt Wasser, geht einfach so das Tal ab. Überall kommen so kleine Bächli und die fließen schlussendlich zusammen in Aare. Und ich finde das ein wunderschönes Bild, weil genau so ist es bei der Gemeinde schlussendlich auch. Jeder von uns ist eine Art Flussbett, oder? So wie so ein Rinnsal. Aber wenn die verschiedenen Flussbetter zusammenkommen, dann gibt es schlussendlich so ein richtiges Flussbett. Dann gibt es die Aare, so einen mächtigen Strom. Und das ist genau das Prinzip, glaube ich. Wenn wir uns als kleine Flussbetter wie ausrichten, zusammen ausrichten, dann werden aus so kleinen Gräbli schlussendlich ein grosser Fluss. So können wir zur Aare werden. Und meine, es gibt eigentlich nichts Schöneres als zur Aare werden. Und darum ist das wie der erste Punkt, wie wir ein gutes Flussbett können sein können, indem wir uns vereinen. zu einem grossen Flussbett. Von vielen kleinen Gräbchen, die so ein bisschen Wasser plätschert, zu einem grossen Flussbett. Dann fließt der Strom wirklich in die Welt raus. Sonst vielleicht so ein kleines Bächchen, das versickert dann wieder irgendwo, aber die Aare, die versickert nicht. Die Aare fließt bis ins Meer. Darum, das ist der erste Punkt. Versammeln. Und das ist eigentlich das, was wir hier machen, oder? Wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst. Wir versammeln uns, wir probieren uns zusammen auszurichten auf das Ziel, wo wir das Wasser herleiten wollen. Viele kleine Gräbchen werden zu einem. Das ist das Erste. Jetzt gibt es aber noch etwas Zweites, ganz Wichtiges. Vorhin habe ich dargestellt, wir Menschen, wir sind eigentlich eher ein Glas. Und ich glaube, das ist die Grundeinstellung von einem Menschen. Glas sein, Wasser auffahren. Nicht Flussbett. Und jetzt als Christen sollen wir aber aus einem Glas zu einem Flussbett werden. Wir haben in uns die Quelle vom lebendigen Wasser, das füllt und füllt und füllt und füllt und füllt. Und irgendwann sind wir voll, aber jetzt sollen wir eben aufhören Glas sein, sondern jetzt sollen wir Flussbett werden. Also wir sollen eigentlich der Ort werden, wo das Wasser weiterfließt. So, das ist so schwierig darzustellen, aber ungefähr so, da könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Wir sollen das Wasser immer fließen. Und dann werden wir aus einem Glas zu einem Flussbett. Und ich glaube, auch erst dann merken wir wirklich, dass die Quelle, die wir da haben, eben eine Quelle ist. Dass Gott uns nicht einfach einmal aufgefüllt hat und gut, jetzt bleibst du mal so, sondern dass er uns eben beständig auffüllt. Das merkt man gar nicht, wenn wir einfach voll bleiben. Und das ist ein ganz interessantes Prinzip, weil das heisst eigentlich, der Weg zum erfüllt werden ist zum das, was man schon hat, abgeben. Es ist eben genau nicht mehr sammeln, sondern das, was man schon hat, weitergeben. Und dann wird man wieder neu erfüllt. Ein Flussbett wird man, indem man das, was man hat, abgibt. Und wieder sich neu füllen. Dann entsteht der Fluss. Dann wird das Wasser lebendig. Dann kommt es aus der Quelle und geht gerade weiter. Der Paulus hat sich wahrscheinlich nicht denkt, ich bin ein volles Glas, sondern der Paulus ist wahrscheinlich so da gewesen und hat das Wasser mehr einfach so ein bisschen die ganze Zeit gerade wieder fließen. Das meint er auch, wenn er sagt, in meiner Schwachheit bin ich stark, aber genau nicht dann, wenn ich erfüllt bin, sondern wenn ich alles, was ich bekomme, direkt weitergebe. Dann wird auch der Strom, der da kommt, grösser sein. Das Prinzip, das gilt für uns als Einzelpersonen, aber ja, man kann natürlich ein kleines Bächchen stauen. Ich habe das übrigens mal gemacht. In meiner Kindheit so ein Bächchen im Wald. Wir haben wirklich den ganzen Sommer lang einen Staumauer gebaut. Dann ist Hochwasser gekommen. Wir haben sicher so 7-8 Bäume unter Wasser gehabt. Dann ist es gebrochen, alles unten auf die Straße gelaufen. Und so kann man schon ein Bächchen stauen. Und es gibt schon, oder es passiert schon etwas. Aber wenn wir die Aare stauen, dann passiert etwas viel Größeres. Hier habe ich auch wieder ein wunderschönes Bild. Das ist der Grimsel-Stausee, auch im Berner Oberland. Das ist das Wasser, das da ist, das fließt schlussendlich in die Aare. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Aarewasser und das wird dort oben gestaut. Als Gemeinde sind wir in Gefahr, dass wir genau so zu einem Stausee werden. Dass wir das Wasser stauen. Nicht fließen, sondern stauen. Und erstaunlicherweise ist die Gemeinde die viel grössere Versuchung noch, um genau das zu machen. Die Sachen, die doch eigentlich schön sind, oder dort, wenn wirklich das Wasser zusammenfließt, wenn wir in Gottesdienst kommen, wenn wir zusammen Worship machen und so weiter, genau das wird oft zum Anlass, um eben genau das Wasser stauen. Wenn ich zwei Beispiele gebe, wie man das merkt oder was man das sieht. Das eine wäre schon mal, angenommen, ihr wäret jetzt nicht in einer Gemeinde. Und ihr würdet mich fragen, in welche Gemeinde soll ich gehen? Ich habe schon mit einigen Leuten geredet, die sich die Frage stellen. Und sehr oft, wenn ich eine Frage habe, wieso bist du dort her oder wieso bist du dort her, dann ist die Antwort so wie, ja, ich bin jetzt ICF und dort ist die Musik am besten. Ja, das stimmt wahrscheinlich, die haben richtig gute Musik, gut. Oder ich bin dort her, weil dort ist die Predigt am besten. Gut, ja. Oder dort ist das Kinderprogramm am besten. Und man geht eigentlich dort her, wo man am meisten überkommt. Aber das ist genau die Einstellung von einem Glas. Das heisst, ich probiere das Wasser zu sammeln. Ich gehe zum grössten Stausee. Dort, wo die Menge an Segen irgendwie, oder die Menge von dem, was Gott gibt, am grössten ist. Dort gehe ich her. Und so wird die Gemeinde genau zu einem Stausee, weil es der Ort ist, wo wir hergehen, um möglichst viel empfangen. Die Gemeinde wird zu einem Stausee. Eigentlich, übrigens zu dem, wenn man sich fragt, in welche Gemeinde sollte ich gehen? Natürlich in dieser Bleiben, wo ihr seid. Nein, aber ja, grundsätzlich mal in dieser Gemeinde, wo ich bin und dort etwas beitragen. Aber sonst, wenn ich in eine neue Gemeinde gehe, was immer überlegen, wo sollte ich her? Ich gehe dort her, wo es am wenigsten gut läuft. Weil das ist dort, was mich am meisten braucht. Ich gehe eben nicht dorthin, um etwas zu bekommen, sondern ich gehe ja dorthin, um etwas zu geben. Es soll ja das Wasser fließen und nicht ein Stausee sein. Genau, das ist das Erste, wo man es vielleicht so ein bisschen daran merkt, der Unterschied in dieser Einstellung von Fluss und Stausee. Und das Zweite muss ich schnell nachschauen. Ja, schon, oder ich glaube, das Beispiel schon mal erzählt hier im Gottesdienst. Zum, wie nochmal zeigen, wieso jetzt genau man, wenn man etwas abgibt, mehr Wasser überkommt. Ich selber bin ja introvertiert. Ich finde eigentlich, oder wenn ich zum Glauben kam, habe ich zuerst mal gefunden, Gottesdienst brauche ich eigentlich nicht. Auch Kleingruppen brauche ich eigentlich nicht, weil, es ist vielleicht schon gut so, aber es gibt mir eben nicht so viel, weil es kostet mich viel mehr Energie. Weil mit Menschen, das kostet mich Energie. Und so bin ich eigentlich, ja, bin ich Gottesdienst, habe natürlich ausprobiert, oder? Und es hat mir aber nicht so viel gebracht. Und es hat sich irgendwann geändert, nämlich hat sich es geändert an dem Punkt, wo ich meine Einstellung geändert habe, als ich in Gottesdienst gegangen bin, nicht um etwas zu bekommen, sondern um etwas zu geben. Und ab dann ist der Gottesdienst zum Ort geworden, der mich wirklich erfüllt. Und die Einstellung, und ich glaube, das war der zweite Grund, die Einstellung, die wir haben, dass wir in den Gottesdienst gehen, um etwas zu bekommen, ist schlussendlich das, was uns zu einer Staumauer macht. Das heisst, ich gehe in den Gottesdienst, weil es mir gut gefällt, weil es mir irgendetwas gibt. Und wenn ich aber in den Gottesdienst gehe, in erster Linie zum Empfangen, dann werde ich schlussendlich auch nicht viel empfangen, glaube ich. Weil dann bin ich ja ein volles Glas und ich will noch mehr da reinbekommen und das funktioniert schlussendlich nicht. Wenn ich aber in den Gottesdienst gehe, um etwas zu geben, um quasi zuerst mal auszuleeren, dann werde ich auch immer wieder mehr überkommen. Und das ist so die Einstellung und die steckt hinter der Frage, warum gehst du in den Gottesdienst? Genau, das war der Punkt. Und wenn die Antwort ist, ich gehe in den Gottesdienst, um etwas zu bekommen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Gottesdienst oder du ein Teil von der Staumauer bist im Gottesdienst, anstatt ein Teil vom Fluss. Jetzt schauen wir das nochmal an. Wir haben zwei Punkte, wie wir möglichst gute Flussbetter sein können. Der erste Punkt ist, wenn wir zuerst mal zusammenkommen, von einem kleinen Rinnsal zu einem grossen Flussbett werden. Der zweite Punkt ist, wenn wir dann das grosse Flussbett nicht stauen, indem wir sagen, wir gehen in Gottesdienst, um irgendetwas zu bekommen, sondern wir gehen in Gottesdienst, um etwas zu geben. Und wir lassen es fließen, dann werden wir ein gutes Flussbett. Dann werden wir eben von einem Grimselstausee zur Aare. Und genau das, glaube ich, soll unser Ziel sein. Und genau das, der Stausee, ist, glaube ich, eben auch das, was Gott nicht gerne hat. Das ist dann, wenn Gott die Gemeinde nicht mehr gerne hat. Wenn Gott den Gottesdienst hasst. Nämlich dann, wenn der Gottesdienst genutzt wird, um sie sagen stauen, anstatt um sie sagen zu fließen. Und wenn ihr jetzt findet, hassen, das ist ein starkes Wort oder so. Eigentlich all das, was ich jetzt gesagt habe, und das habe ich noch ein bisschen vorenthalten, ist die Auslegung von einer alttestamentlichen Bibelstelle, die eigentlich recht schwierig zu verstehen ist. Aber ich glaube, mit dem im Hinterkopf braucht es keine weitere Erklärung. Gott sagt, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amen.
Wenn die Musik verhallt, fällt alles weg und ich komme einfach nur. Ich sehne mich danach, dir etwas zu bringen, Herr, wo Wert hat. Etwas, wo dein Herz erfreut. Ich bringe dir mehr als ein Lied. denn ein Lied nur für sich ist nicht, was du dir wünschst. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein schaust du mir zmitzt ins Herz.